Inforadio Podcast.
Der 1. Mai in Corona-Zeiten, das Ringen um Lockerungen und Maskenpflicht und neue Zahlen für die Politik im Berlin-Trend. Darum geht es jetzt in unserem landespolitischen Wochenrückblick, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Herzlich willkommen dazu, ich bin Ute Schumacher. Ein 1. Mai, bei dem sich in Berlin nur maximal 20 Menschen zu einer Demonstration versammeln dürfen. Aber auch nur dann, wenn sie den vorgeschriebenen Abstand von mindestens 1,5 Metern einhalten. Sowas gab es noch nie. Wie dieser ungewöhnliche 1. Mai ablief, fasst Jan Menzel für uns zusammen.
Weniger Menschen als sonst sind den Tag über auf den Straßen, doch am frühen Abend füllt sich der Oranienplatz. Von 1000 Menschen spricht die Polizei. Masken trägt kaum jemand, Abstand hält niemand. Innensenator Andreas Geisel zeigt sich verärgert.
Ja, das ist die geballte Unvernunft, muss man schlicht sagen. Wir verhindern Demonstrationszüge, aber dass sich Menschen in solchen Größenordnungen mit so geringem Abstand versammeln, wie gesagt, die schlichte Unvernunft.
Auch wenn sich der berüchtigte schwarze Block an diesem 1. Mai nicht wie üblich formieren kann, Gruppen von Vermummten sind da und als es dunkel wird, fliegen auch Flaschen. Feuerwerk wird gezündet, vereinzelt kommt es zu Rangeleien und mehreren Dutzend Festnahmen. Linksautonome und Polizei liefern sich stundenlang das klassische Kreuzberger Katz-und-Maus-Spiel. Die Polizei sei dabei in einer schwierigen Lage, habe einen doppelten Schutzauftrag. Zum einen den Infektionsschutz durchzusetzen, zum anderen Gewalt zu verhindern, sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik.
Um 18 Uhr waren wir stark damit gebunden, die 18-Uhr-Demonstration zu unterbinden und gewalttätige Scharmützel, die geplant waren, ganz offensichtlich. Dass flanierende Bürger dann zum Stehen kamen und zu einer gaffenden Gruppe wurden, das konnten wir nicht zu jedem Zeitpunkt unterbinden.
Zur Bilanz dieses 1. Mai gehört auch ein Zwischenfall in Mitte, unweit des Hackischen Marktes, Innensenator Andreas Geisel.
Dort ist ein ZDF-Kamerateam überfallen worden. Es gibt 6 Verletzte. Es gab offenbar insgesamt etwa 12 vermummte Täter.
Erneut gefordert waren die Einsatzkräfte auch am Rosa-Luxemburg-Platz. Dutzende Menschen protestierten dort auf der sogenannten Hygienedemo, unangemeldet und nicht genehmigt, wie Polizeisprecher Thilo Kablitz betont.
Wir haben die auch dazu aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen, Mindestabstand einzuhalten. Dem sind sie nicht nachgekommen. Vereinzelt mussten wir auch Freiheitsbeschränkungen durchführen.
Problemlos verliefen dagegen 27 angemeldete Versammlungen, darunter auch ein kleiner Autokorso von Neukölln in den Grunewald. Und vielerorts gab es Kleinstdemos von 1 oder 2 Personen mit Transparenten, Fahnen und Forderungen. Etwa der, die Grundrechte nicht länger einzuschränken und auch in Corona-Zeiten das Elend von Flüchtlingen nicht zu vergessen.
Neue Zahlen gab es in dieser Woche für die Berliner Politik. Der neue Berlin-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag der RBB Abendschau und der Berliner Morgenpost ist da. Der zeigt, dass CDU und SPD in Berlin deutlich Stimmen gewonnen haben. Grüne, Linke und AfD verloren. Diese Zahlen und Antworten auf weitere Fragen wollen wir uns mal genauer anschauen. Dazu spreche ich mit Christoph Reinhardt. Hallo.
Hallo.
In Krisenzeiten gewinnen gewöhnlich Regierungen an Zustimmung, jedenfalls wenn sie die Krise einigermaßen managen. Bei dieser Umfrage gewinnt von den Regierungsparteien aber nur die SPD. Linke und Grüne verlieren. Und die Hauptgewinnerin ist die CDU. Wie ist das zu erklären?
Also vor allem dadurch, dass diese Corona-Pandemie ja erstmal nichts mit Landespolitik im engeren Sinn zu tun hat. Man würde normalerweise sagen, ist eben der Bundestrend, der sich hier zeigt. Die Maßnahmen, die jetzt wichtig sind, die Leute, die man sieht, das ist das, was der Bundesrat bespricht, die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin macht Regierungserklärung und im Bund regieren eben SPD und CDU. Und das merken wir auch, wenn wir hier im Land Berlin nach unserem Senat fragen. Ich will der Berliner CDU jetzt auch nicht zu nahe treten, aber dieser Zuwachs, der ist mit ihren landespolitischen Aktivitäten auch in Bezug auf die Corona-Krise nicht zu erklären. Die machen, was sie können, aber die müssen sich bei der Bundes-CDU bedanken. Und vielleicht ist bei den anderen Landesregierungsparteien, Linken und Grünen hier in Berlin, vielleicht auch ein bisschen Pech jetzt dabei. Die Berliner Grünen haben ja sicherlich auch vom Bundestrend Umweltschutz, Klimaschutz sehr stark profitiert. Und dieses Thema ist jetzt weg, wird von Corona absorbiert. Und deswegen ist dieser Boom ein bisschen weg.
Berlins regierender Bürgermeister war in den vergangenen Monaten und Jahren nicht gerade verwöhnt, was seine Beliebtheit angeht. Das hat sich jetzt geändert. Er legt 15 Prozentpunkte zu. 51% der Befragten sind mit seiner Arbeit zufrieden oder sogar sehr zufrieden. Klaus Lederer, der linke Kultursenator, legt nur um 4 Prozentpunkte zu, was die Zufriedenheit mit seiner Arbeit angeht. Warum? Er war doch der Erste, der sagte, wir müssen bei den größeren Theatern, wir müssen da schließen, wir müssen aktiv werden. Da war Müller noch viel zögerlicher.
Ja, sachliche Argumente sind natürlich wichtig, aber Müller ist halt auch der regierende Bürgermeister und der steht in der Krise in der ersten Reihe und da ist Lederer eben nur zweite Reihe. Der ist Stellvertreter und letztlich auch wird vor allem als Kultursenator wahrgenommen und bei allem Respekt vor der Berliner Kulturszene, die sehr groß ist für eine Kulturszene, aber so Theater und Konzerthäuser bewegen doch deutlich weniger Menschen als jetzt Maskenpflicht, Schulen, Spielplätze. Ich finde 4% Zuwachs für einen Kultursenator da eigentlich schon ziemlich viel.
Für Unternehmer und Selbstständige sind Milliarden an Fördermitteln ausgezahlt. Überall in Deutschland steigen die Arbeitslosenzahlen deutlich. Die Kommunen verlieren Geld, weil ihnen Steuereinnahmen fehlen und so weiter und so fort. Da sollte man meinen, die Bevölkerung ist in großer Sorge, was ihre persönliche wirtschaftliche Lage angeht. Das ist aber nicht so.
Das hat mich auch wirklich überrascht. 78% sagen, weniger groß oder klein ist da die Antwort auf die persönlichen wirtschaftlichen Sorgen. Und besonders entspannt sind vielleicht wenig überraschend die Menschen im Rentenalter. Und je jünger die Befragten, desto größer ist auch die Sorge vor möglichen Verschlechterungen. Das sind ja die Berufstätigen oder die, die vielleicht noch nicht so ganz im Beruf sind und wenig Ersparnisse haben. Aber insgesamt ist das Niveau dieser Sorge doch sehr niedrig. Und das hat sicherlich damit was zu tun, was die Politik gleich am Anfang gemacht hat, nämlich milliardenschwere Hilfspakete auflegen. Die haben offenbar das erreicht, was sie sollten, nämlich die Lage zu beruhigen. Im Moment sagen sich vielleicht viele, naja, bisher hat sich für mich nicht viel verändert und wenn mein Konto leer ist, wird der Senat mir schon was überweisen. Das wird natürlich nicht so sein. So spätestens in ein paar Wochen und Monaten, wenn man die Schulden aufgenommen hat oder so, wird sich das anders darstellen. Ich bin mir ganz sicher, dass in ein paar Monaten diese Frage anders bewertet wird.
Christoph Reinhardt war das. Vielen Dank für die Einschätzung. Und wir bleiben gleich beim Geld und den Auswirkungen der Corona-Krise auf die Einnahmen. Die Städte und Gemeinden nehmen weniger Steuern ein. Das ist in Brandenburg nicht anders als in anderen Teilen Deutschlands. Der Städte- und Gemeindebund hat in Brandenburg mal rumgefragt und schätzt danach, dass der Fehlbetrag 1 Milliarde Euro groß werden könnte. Wegen dieser Aussichten gab es in dieser Woche einen Krisengipfel mit Brandenburgs Finanzministerin. Thorsten Südow berichtet.
Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Gemeinden und Städte in Brandenburg. Und die Corona-Krise gefährdet massiv diese Quelle. Deshalb haben unter anderem Oranienburg und Prenzlau bereits eine Haushaltssperre verfügt. Und auch die Landkreise spüren Einnahmeverluste wegen Corona, sagt Wolfgang Blasig, Vorsitzender des Landkreistages und Landrat von Potsdam-Mittelmark.
Man merkt das im öffentlichen Personennahverkehr. 50.000 Euro, die in der Woche fehlen. Und Landkreise, die jetzt mit großem Kampf und guter Energie schon die schwarze Null geschafft haben, wie die Uckermark und wie die Prignitz, die merken natürlich am schnellsten, wenn es nicht mehr sprudelt.
Die 14 Landkreise und auch die kleineren Städte und Gemeinden dürfen durch die Corona-Krise nicht in finanzielle Schieflage geraten, sagt SPD-Finanzministerin Katrin Lange nach einem Krisentreffen mit Landkreistag und Städte- und Gemeindebund. Bund in Potsdam.
Kurzfristig wollen wir helfen über den sogenannten Nothilfefonds für Kommunen, die jetzt Liquiditätsprobleme haben.
Das wären 40 Millionen Euro oder auch etwas mehr, um erste Härtefälle in Städten zu vermeiden. Mittelfristig deutet das Land an, die Gewerbesteuerausfälle auszugleichen.
Wir sind uns einig darüber, dass jeder seinen Anteil tragen muss. Deshalb wollen wir auch gemeinsam beraten, wie wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Wir haben im Moment noch kein Limit gesetzt.
Wenn die Mai-Steuerschätzung in ein paar Tagen Zahlen liefert, wird eine gemeinsame Arbeitsgruppe unter der Überschrift Kommunaler Rettungsschirm Vorschläge zur Stabilisierung der Haushalte von Städten und Gemeinden vorlegen. Eine gute Entscheidung für das städtische Leben, sagt der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Herrmann, der auch Städte- und Gemeindebundspräsident ist.
Wir haben ja gesehen, dass die Theater geschlossen wurden, dass die Kulturhäuser geschlossen wurden, dass Veranstaltungen nicht stattfinden, dass viele freiwillige Aufgaben nicht stattfinden können. Und das ist ganz klar, die Kosten gehen weiter, aber die Einnahmen fallen aus. Wenn man da keine Lösung findet, dann wird man diese Einrichtungen nicht weiterführen können. Und das, denke ich, können wir uns gerade mit Blick auf die Zukunft nicht leisten.
Allen müsse aber klar sein, ohne weitere staatliche Hilfe werden in Städten und Gemeinden kleine Gewerbebetriebe nach Corona kaum wieder in Tritt kommen, so Bürgermeister Herrmann.
Konjunkturprogramme oder ein Vitalisierungsprogramm, um hier gezielt in die Innenstädte auch zu investieren und gerade den Branchen möglicherweise zu helfen, die besonders leiden. Das sind die Einzelhändler, das ist aber insbesondere auch der Tourismus und die Gastronomie. Denn irgendwann müssen die ja auch wieder ins Laufen kommen.
Ob das alles noch mit dem erst vor wenigen Tagen beschlossenen 2 Milliarden Euro Rettungsschirm finanziert werden kann, ist mehr als fraglich.
Was die Veränderungen und Beschlüsse in Sachen Corona-Krise angeht, ging es in dieser Woche ähnlich munter weiter wie in den vergangenen. In Berlin und Brandenburg galt ab Montag eine Maskenpflicht in Bus und Bahn. In Geschäften galt sie in Brandenburg da auch schon. Berlin zog am Mittwoch nach. Die Schulen öffneten wenigstens ein bisschen. Die wichtigsten Veränderungen der Woche fasst für uns Thorsten Gabriel zusammen.
Kurz vor dem langen Wochenende trafen sich Bund und Länder zu einer Videoschaltkonferenz am Donnerstagnachmittag. Dabei beschlossen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Kanzlerin zwar einige Lockerungen, diese Beschlüsse aber haben zumindest für Berlin keine Auswirkungen, weil sie hier längst auf den Weg gebracht wurden. Konkret geht es um die Öffnung von Spielplätzen und Museen sowie um die Erlaubnis, wieder Gottesdienste in beschränktem Umfang feiern zu dürfen. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller erklärte nach der Konferenz, er hoffe auf eine Öffnungsperspektive für geschlossene Restaurants und Hotels in der kommenden Woche. Ihm sei wichtig, dass sich die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten zusammen mit der Kanzlerin darauf verständigen konnten, dass für den Hotel- und Gastronomiebereich bis zur nächsten Schaltkonferenz Rahmenbedingungen für mögliche Öffnungen erarbeitet werden. Ansonsten war diese Woche geprägt von den Auswirkungen der Beschlüsse der Vorwochen. Seit Montag sind in den Schulen wieder die 10. Klassen am Start. Für viele andere ging das Lernen zu Hause weiter. Damit das auch auf digitalem Wege dort klappt, wo Schülerinnen und Schüler nicht über die entsprechende Technik verfügen, wurde nachgeholfen. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheres übergab die ersten 22 von insgesamt 9.500 Tablets als Leihgabe an Schüler. In den Kitas gibt es jetzt eine erweiterte Notbetreuung. Stufenweise sollen sie weiter geöffnet werden, da ist sich Berlin inzwischen mit den anderen Ländern einig. Allerdings nicht sofort und für alle sowieso erst frühestens nach den Sommerferien. Seit Montag wieder geöffnet sind auch Zoo, Tierpark und Botanischer Garten. Und auch Individualsportler dürfen wieder auf Sportplätze, allerdings nicht überall in Berlin. Und Mannschaftssport bleibt weiter tabu. Dafür gab der Senat bekannt, sich mit den Breiten- und Profisportvereinen an einen runden Tisch zu setzen und einen Rettungsschirm Sport aufzuspannen. Und eine Erfolgsmeldung gab es schließlich noch vom Messegelände. Der dort Anfang April gestartete Bau eines Corona-Notfallkrankenhauses mit zunächst 500 Betten ist erfolgreich abgeschlossen worden.
Eine sensationelle Neuigkeit, die in normalen Zeiten für dicke Schlagzeilen gesorgt hätte, gab es in dieser Woche und sie ging fast unter. Die Nachricht kam vom BER. Er ist fertig, also fertig gebaut und abgenommen. Aber das war nicht die einzige Bewegung in Sachen Flugverkehr in dieser Woche in der Region. Beinahe wäre beschlossen worden, dass der Flughafen Tegel zumindest temporär geschlossen wird. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Den Beschluss hat die Gesellschafterversammlung dann aber doch nochmal aufgeschoben. Thomas Rautenberg.
Der Antrag bei der Luftfahrtbehörde ist gestellt, sagte der Flughafenchef. Spätestens Anfang Juni soll Tegel für zunächst 2 Monate eingemottet werden. Die Passagierzahlen sind mit dem Ausbruch der Corona-Krise eingebrochen. Statt 100.000 Fluggäste täglich werden in Tegel und Schönefeld nur noch knapp 1.000 Passagiere abgefertigt. Er habe keine Wahl gehabt, sagte Lütke Dahldrup.
Darauf muss das Unternehmen, muss die Geschäftsführung reagieren. Wir sind angehalten, die Kosten, soweit es geht, einzusparen. Und vor dem Hintergrund haben wir untersucht, welcher der beiden Flughäfen am ehesten dafür geeignet ist, einen Beitrag zu leisten.
Und bei dieser Entscheidung hat Tegel den Kürzeren gezogen. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft unterstützte Lütke Dahldrup mehrheitlich. Ein Vertreter des Bundes soll sich beim Votum enthalten haben.
Insofern haben wir die Legitimation, die wir benötigen. Ich muss sagen, aus meiner Organverantwortung als Geschäftsführer muss ich zur Kostensenkung Maßnahmen unternehmen. Und die Gesellschafterzustimmung ist nicht erforderlich. Natürlich haben die Gesellschafter immer das Recht, dem Unternehmen und der Geschäftsleitung Weisungen zu erteilen.
Und wenn beispielsweise der Bund eine solche Weisung erteilen würde, müsste er wohl die Kosten übernehmen, die durch den Stillstandsbetrieb von Tegel entstehen. Die Flughafengesellschaft hatte das Sparpotenzial bei den Betriebskosten auf ca. 6 Millionen Euro monatlich beziffert. Ob Tegel nach einer temporären Schließung jemals wieder als Flughafen gebraucht wird, konnte auch Lütke Dahldrup nicht sagen. Aber es ist wenig wahrscheinlich. Auf die Schnelle ist der Einbruch bei den Passagierzahlen wohl nicht zu überwinden.
Insofern gehen wir davon aus, dass vielleicht doch 2-3 Jahre es dauern könnte, bis wir ein Vorkrisenniveau in der Verkehrssituation wieder erreichen.
Im Schatten der Tegel-Diskussion ist etwas aus dem Fokus geraten, dass der BER nach über 8 Jahren Bauverzögerung endlich fertig ist. In dieser Woche soll bereits der Probebetrieb beginnen und Ende Oktober wird der neue Flughafen eröffnet.
Und das war Landespolitik mit den wichtigsten politischen Themen aus der Region in dieser Woche. Alle aktuellen Entwicklungen zur Corona-Krise liefern wir Ihnen natürlich zusätzlich immer in unseren Nachrichten. Ich bin Ute Schumacher und ich danke fürs Zuhören.
Inforadio Podcast.